Gottes Gesetz lautet Gnade. Das ist unser heutiges Thema und zugleich der Start zur Betrachtung im Galaterbrief nach dem Leitthema das Geschenk der Freiheit bewahren. Gott hat uns mit Freiheit beschenkt. Wir sollen sie bewahren. Zu den größten Aussagen des Christentums gehört es, dass Gott uns durch Jesus Christus befreit hat von der Sünde und zu einem Leben der wahren Freiheit führen möchte. Hast du das Ding? Und dem aber steht entgegen, dass wir Christen es auch immer gut verstanden haben, die Freiheit des anderen einzuschränken, indem wir Regeln aufgestellt haben, nach denen Menschen zu leben haben. Wir legitimieren diese Regeln entweder durch biblische Aussagen oder durch was für ein auch immer geartetes Kirchenrecht. Und schon immer hat es die Kirche gut verstanden, unter frommsten Deckmantel letztendlich ihren Egoismus auszuleben. Und so wird die von Christus geschenkte Freiheit verwässert und kann bis zur frommen geistlichen Versklavung des Christen führen. Das wiederum wäre dann klassisches Sektierertum. Im ersten großen Kirchenstreit ging es um die Auseinandersetzung zwischen Christen und Judenchristen. Für die, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, ist es wichtig, dass das, was Jesus gesagt hat, umgesetzt wird. Für die Juden aber war es wichtig, dass auch die Gesetze und Bestimmungen des Alten Testamentes eine Rolle haben im Neuen Testament. Und so haben sie von Anfang an die christlichen Juden, den christlichen Heiden, Regeln auferlegt. So musst du leben, das musst du tun und so weiter. Paulus hat die Gemeinden im Gebiet Galatien gegründet. Er hat ihnen gesagt, ihr seid frei in Christus. Er hat ihnen erklärt, was Freiheit ist. Der ganze Galaterbrief handelt davon. Wir werden das in Etappen ja auch betrachten. Und er hat aber auch dann sehr klar gesagt, dass das, was die Judenchristen lehren, falsch ist und sich ganz massiv dagegen gestellt hat. Wie leben wir denn nun Freiheit aus? Wie füllen wir diesen Begriff mit Leben? In der Predigtreihe zum Galaterbrief gibt es eine ganze Menge Antworten. Aber damit wir den Galaterbrief auch verstehen können, möchte ich die ersten beiden Worte heute betrachten. Und das ist Gnade und Gesetzlichkeit. Der Brief des Paulus an die Galater beginnt so. Die ersten 5 Verse. Dieser Brief ist von Paulus, einem Apostel. Ich wurde nicht durch Menschen zum Apostel berufen, sondern von Jesus Christus selbst und von Gott, dem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir, ich und alle Gläubigen hier bei mir, grüßen die Gemeinden in Galatien. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt der zentrale Satz, über den ich nachdenken möchte. Er hat sich selbst für uns geopfert und ist nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, retten. Gesetz, Gnade, geht daraus hervor. Dafür loben und ehren wir ihn in alle Ewigkeit. Amen. Das waren so die ersten 5 Verse. Und hier wird etwas ganz, ganz Wesentliches von Paulus zu Anfang gesagt. Das Erlösungswerk Jesu Christi ist die Basis und der Maßstab aller Freiheit und aller Freiheitsbegriffe auch. Am Erlösungswerk Christi kennzeichnet sich wahre, gelebte Freiheit. Und diese beiden Begriffe, Gesetzlichkeit und Freiheit, schauen wir uns einmal intensiv an. Die erste Aussage, Gnade und Freiheit kommen durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Er selbst, Christus, hat sich für uns geopfert und ist nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt zu retten, in der wir leben. Als Gott diese Schöpfung ins Leben rief, hat er bewusst den Menschen einen freien Willen gegeben. Er hat ihn in eine perfekte Umgebung gesetzt, Doch der Mensch wählte von Anfang an das Leben ohne Gott. Ich möchte mein Leben alleine entscheiden und alleine über mein Leben bestimmen. Und Gott, wenn ich dich denn dann mal brauche, kann ich dich ja immer noch fragen. Gott bietet jedem Menschen an, ihn freiwillig als Gott anzuerkennen. Und wer das freiwillig tut, dem verspricht Gott ein sinnerfülltes Erdenleben und nach dem leiblichen Tod in seiner Ewigkeit ewiges Leben. Menschen, die Gott nicht anerkennen möchten, überlässt er ihren eigenen Willen. Logisch ist es, dass Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, auch nicht mit einem ewigen Leben bei Gott rechnen können. Und wenn ich hier von Gott spreche, dann meine ich den uns in der Bibel geoffenbarten Gott. Ich spreche hier nur von unserem Verständnis des Christentums. Doch wie kann ein Mensch Gott anerkennen? Gott ist unendlich heilig und gerecht. Und wir Menschen sind so vollkommen anders. Da gibt es keine Gemeinschaft zwischen. Die sind zu unterschiedlich. Und darum hat Gott eine Vermittlung geschaffen, von ihm zum Menschen und umgekehrt. Aus sich selbst heraus hat Gott dieses Vermittlungsangebot gemacht, indem er sagt, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und so umkleidet Gott einen Teil seiner Persönlichkeit mit einer menschlichen Natur. Das liebevoll, persönlich helfende, erlösende Wesen Gottes kommt als Mensch auf diese Erde. Jesus Christus wird geboren von einer Jungfrau. Gott selbst ist der Vater. Und das Kind in der Krippe wird damit zugleich ganz Gott und ganz Mensch und letztendlich zum Mann vom Kreuz. Jesus hat uns gesagt, wie Gott denkt, wie ein Leben in den Augen Gottes gelingt. Und er hat aus Liebe zu uns Menschen das Kreuz von Golgatha ertragen, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Und so wird Jesus zum Mittler, zum alleinigen Mittler zwischen Gott und Mensch. Er, der ewige Gottessohn, der schon immer da war, zu Rechten des Vaters heute sitzt, er wird in Ewigkeit bleiben. Und weil der Mensch mit seinem freien Willen von Natur aus keine Gottesbeziehung hat, keine Gemeinschaft mit Gott hat, ist er aufgefordert, das zu Lebzeiten zu ändern. Freiwillig, versteht sich, nicht gezwungen. Wenn er das tut, dann wird er ein Christ, so wie wir das sagen. Und wenn er das nicht tut, dann bleibt er gottlos. Und die Bibel beschreibt uns nur eine einzige Sünde, die wirklich relevant ist. Und das ist die Sünde der Trennung von Gott. Dass wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Die Bibel sagt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Menschen vor Gott Gerechtigkeit erlangen können, die Christus für uns am Kreuz erworben hat. Und dieses muss ich annehmen. Ich muss das wollen, dass ich wieder eine Verbindung zu Gott durch Christus bekomme. Ich tue es, indem ich Gott um Vergebung bitte für all das, was in meinem Leben bislang gottlos verlaufen ist. Ich tue es, indem ich Gott verspreche, mich zu mühen, nach seinen guten Ordnungen zu leben. Und ich nehme das im Glauben an. Und Glauben wiederum bedeutet, ich vertraue dem, was in der Bibel über Gott steht, über das Erlösungswerk, über Jesus Christus. Ich vertraue den biblischen Aussagen als für mich relevante Wahrheit. Und dort, wo ich das persönlich annehme, verbindet Christus mein Herz wieder mit Gott. Ich bekomme als sichtbaren Zeichen den Heiligen Geist, der in unserem Herzen wohnt, und wir dürfen Christus nun ganz persönlich erfahren, so wie ich das tue, wie das viele andere tun, wie das Milliarden Christen vor uns schon getan haben und wie viele, viele können berichten, wir haben eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus gehabt. Und wer das tut, dem beschenkt Gott mit dem ewigen Leben und mit einem Leben der wahren christlichen Freiheit hier auf Erden, auf der Basis der guten Ordnungen Gottes. Die Bibel bezeugt das an anderer Stelle auch, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn Jesus Christus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, eben nicht. Und Johannes, der Augenzeuge Jesu Christi, schreibt, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Das sagt Jesus. Und Glaube in der Bibel heißt, ich verlasse mich auf sein Wort und lasse mich von Christus nun auch freisetzen. Das ist die Grundaussage zum Freiheitsbegriff in der Bibel. Das Erlösungswerk persönlich annehmen, Vergebung der Schuld zu erfahren und mit dem ganzen Leben darauf zu reagieren, indem ich es Gott anvertraue und er wird es nach biblischen Maßstäben freisetzen, entfalten, dass daraus etwas wird, das Gott ehrt, was mich segnet und was anderen Menschen nützt. Das ist Leben der Sinnerfüllung und der wahren Freiheit. Gott wird uns immer in die Freiheit des Christus führen und nie in Abhängigkeiten von Menschen oder einer Werkgerechtigkeit oder was auch immer. Er wird uns immer in die Freiheit des Christus führen, nicht in die Versklavung von Regeln und Ordnungen. Auch das bezeugt uns die Bibel sehr klar. Galater 5, Vers 6, werden wir das noch intensiver betrachten, nur so viel schon weg. In Christus gibt es keine Gesetzeserfüllung, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Das ist die zentrale Botschaft des Neuen Testamentes und das ist die zentrale Aussage, wie Freiheit zu verstehen ist. Und hieraus haben sich zwei Kernfragen entwickelt, die alle Menschheit in allen Kulturen und Religionen beschäftigen. Wie wird denn der Mensch vor Gott gerecht? Wie kann er in seine Nähe treten? Und wie kann er dann ein Leben führen in der Freiheit, das Gott ehrt? Hierüber sind viele, viele Ethik- und Dogmatikbücher geschrieben worden. Zwei Fragen, die auch für uns heute hochaktuell sind. Sie bedürfen einer biblischen Klärung. Und der Galaterbrief ist hier ein ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer Antwort. Übrigens schon die erste Generation der Christen hat über diese Frage heftig gestritten. Die Judenchristen haben ja, so sagte ich es am Anfang schon, die Gemeinden mit Irrlehren überzogen. Sie haben gesagt, Christus ja, aber du musst auch was tun. Christus und. Irgendwas tun. Nur dann ist Gott mit dir zufrieden. Und Paulus schreitet da ganz intensiv und massiv gegen ein und erklärt im Galaterbrief, nein, so ist das nicht. Wir stehen unter der Gnade Gottes. Er ermahnt die Galater mehrfach, Gesetzlichkeit abzulegen. Gesetzlichkeit ist kein Bestandteil des Heils. Und wenn ich mein Heil in der Gesetzlichkeit und in Regeln suche, dann fallen die Gläubigen aus der Gnade heraus mit ernsten Folgen. All das werden wir im Galaterbrief intensiv betrachten. Wir haben in diesen Tagen in unserem Urlaub einen Film gesehen. Das waren eigentlich 4 DVDs. Kennt ihr das von Ken Follett, Die Säulen der Erde? Kennt ihr nicht? Okay, egal. Ist auch nicht so wichtig. Es spielt um 1000 und schieß mich tot im Vormittelalter in England. Und es geht um die Machtspielchen, welche Macht die Kirche hat und welche Macht die Politiker haben oder beziehungsweise der König und seine Adligen und wie es dem Volk geht, die zwischen diesen beiden Machtblöcken permanent hin und her geschoben werden. Und wie die Kirche damals ihre Macht gesichert hat, mit was für fiesen Methoden und immer noch unter dem Aspekt, das ist Gottes Wille. Nein, das war nicht Gottes Wille, das war der Wille eines Abtes oder wessen auch immer, aber niemals Gottes Wille. Aber mit dieser Struktur, Menschen in Abhängigkeiten zu führen, damit die Kirche Macht bekommt, genau das ist das, wogegen Paulus einschreitet. Und diese Methode, dann hätte Christus nicht sterben brauchen. Dann hätten wir Regeln aufgestellt, 25.000 oder was weiß ich, und alle haben sich dran zu halten, die Welt würde auch weiterlaufen. Aber Christus ist nun einmal gestorben, damit wir in die Freiheit des Christus und damit ins Leben geführt werden und nicht in irgendwelche Regeln. Ich werde an anderer Stelle noch sagen, warum Regeln gut und wichtig sind. Das wird noch kommen. Definieren wir mal die beiden Begriffe, Freiheit und Gesetzlichkeit. Im 5. Kapitel des Galaterbriefes finden wir eine ganz wichtige Definition, was Freiheit heißt. Ihr seid berufen, in Freiheit zu leben, Galater 5, Vers 13. Nicht in der Freiheit, eurem sündigen Neigung nachzugehen, sondern in Freiheit, einander zu dienen in Liebe. Freiheit ist also der Glaube, der sich in Taten der Liebe äußert. Und Paulus fordert erlöste Gläubige auf, genau das zu tun. Dient einander in Liebe, dann wird Christus euch wirklich freisetzen. Dann seid ihr frei. Hier, kennt ihr diese Freiheitsverständnisse? In der DDR lautete damals, in der Ex-DDR, ist das schon ein paar Jahre her, Freiheit ist das, was dem Sozialstaat dient. Was für ein Blödsinn, hat sich auch glücklicherweise überlebt. Die Bundesrepublik sagt, Freiheit ist das, was dem Menschen dient. Schon besser, kommt der Bibel schon sehr viel näher. Die Ethik sagt, Freiheit ist das, was mir dient, ohne dabei anderen zu schaden. Auch nicht so schlecht. Aber da ist Gott eben außen vor. Und die Bibel sagt, Freiheit ist gelebter Glaube, der sich in Taten der Liebe äußert. Weil Christus dem Gläubigen von der Macht des Bösen befreit hat, kann er nun unter Leitung des Heiligen Geistes befreit leben. Dieser Lebensstil begrenzt sich aber am Wohl des anderen und in allem, was man tut, zur Ehre Gottes. Das ist Freiheit. Gelebte Freiheit wird in der Gemeinde und in der Gemeindearbeit zum Beispiel sichtbar, indem wir unsere Gaben einsetzen und entfalten, indem wir einander in Liebe dienen und indem wir den Menschen sehen und ihn ein Stück auf dem Weg begleiten zur Ehre Gottes. Auch nochmal diese beiden Aussagen fand ich sehr spannend. Freiheit, zum Begriff Freiheit, wenn gelebte Freiheit seinen liebenden Dienstcharakter verliert, wird Freiheit zur Frechheit. Das hat Herbert Zeppern mal gesagt. Und der zweite Satz, auch sehr interessant, verantwortlich und richtig ausgelebte Freiheit erfordert eine feste Bindung an den, der Freiheit geschenkt hat. Nur diese Abhängigkeit führt zur Freiheit und führt zum Leben. Wahre christliche Freiheit braucht also Grenzen. Und auch Begrenzungen, die Gott uns setzt, zum Wohle des Nächsten. Nicht, um ihn zu gängeln oder Maß zu regeln. Nicht, um Macht auszuüben. Nicht, um zu sagen, ich weiß es besser als du. Sondern um dem anderen in Liebe zu dienen. Demgegenüber steht die Gesetzlichkeit. Von der Gesetzlichkeit sprechen wir, wenn Gläubige Gesetze aus der Bibel, aus dem Evangelium, der Gnade überordnen. Also sie sagen, es ist absolut notwendig, dass du deinem Priester gehorchst. Tust du es nicht, fliegst du aus dem Heil. Das ist ein Gesetz. Mittelalter nochmal, den Film, den wir gesehen haben, ist genau das. Wer dem Priester nicht gehorcht hat, damals wurde gehängt. Man mag das nicht glauben, aber es passiert. Wegen Ketzerei angeblich. Der ist ja mit Satan dann im Bund, wenn er dem Priester nicht gehorcht. Ne? Was für Macht wurde da ausgeübt und wie schlimm haben die Menschen damals gelitten unter der Kirche. Was haben wir für Schuld auf uns geladen als Christen damals. Ja. Gesetzlichkeit bedeutet, ich setze eine Ordnung oder eine Bestimmung so wichtig ein, dass sie dem Evangelium so gut wie gleichgesetzt ist oder sogar noch mit mehr wert ist. Du musst unbedingt getauft sein, sonst kommst du nicht in den Himmel. Wäre gesetzlich, sagt uns die Bibel nirgendwo. Du musst unbedingt, du musst, oder du darfst nicht, je nachdem. Ne? Auch im Mittelalter, du hast ja Ehebruch betrieben, aha, Heilsausschluss, ist Schmutz in der ewigen Hölle. Und mit solchen Menschen knechtet man Menschen, mit solchen Aussagen knechtet man Menschen und führt sie in die Unfreiheit. Und setzt Gesetze über ihr Leben und nicht mehr die Liebe Gottes und nicht mehr die Liebe zu Menschen. Gesetzlichkeit ist nicht wenn ich, Jörg Hartung, aus Liebe zu dem Herrn eine Glaubensform wähle. Wenn ich jetzt sage, ich liebe die FEG, ich bin hier auch Pastor und ich habe andere Denominationen, liegen mir nicht so. Dann ist das okay. Aus Liebe zu Jesus habe ich eine Form gewählt, wie ich meinen Glauben leben kann. Oder wenn ich sage, aus Liebe zum Herrn, verzichte ich auf gewisse Dinge, um befreiter zu sein. Meine Entscheidung. Oder wenn ich sage, einige Bestimmungen der Bibel sind mir, Jörg Hartung, ganz wichtig und ich möchte sie unbedingt einhalten zur Ehre Gottes, dann ist das meine persönliche Entscheidung. Und das ist okay. Nicht? Oder wenn ich aus einer Gewissensentscheidung heraus sage, ich gucke kein Fernsehen, weil das ficht mich an, ist das meine Entscheidung. Aber wenn ich daraus ein Gesetz mache, du darfst das auch nicht, weil ich das erkannt habe, dann wäre es falsch. Dann wäre es falsch. Gesetzlichkeit ist, gültige biblische Wahrheiten ohne Glaube und innere Bejahung zu befolgen und zum allgemein gültigen Gesetz für andere zu erklären. Das hat Adolf Kohl mal gesagt. Finde ich auch einen spannenden Satz. Für Gott Leistung erbringen zu müssen, ist Gesetzlichkeit. Wenn ich mich durch Leistung identifiziere und meine, Gott muss damit zufrieden sein, dann ist das Gesetzlichkeit. Und das ist falsch. Oder wenn ich aus der frohen Botschaft eine Drohbotschaft mache, du kommst in die Hölle, wenn du dich nicht bekehrst, da schmorst du aber richtig. Das ist Gesetzlichkeit. Wir sollen den Menschen doch die Freiheit lassen, sich zu entscheiden oder nicht. Und die Bibel sagt sehr klar, weißt du nicht, dass Gottes Güte, Gottes Gnade dich zur Umkehr bewegt, doch nicht die Drohbotschaft. Ja? Oder wenn ich in meinem Egoismus ein Glaubensmodell entwickle und andere zwinge, so musst du auch leben und denken. Das ist Gesetzlichkeit. Frei nach dem Motto, du bist nur dann ein guter Christ, wenn du beim Beten die Hände hebst und in Zungen beten kannst. Wenn du das nicht kannst, dann taugst du nichts. Wäre Gesetzlichkeit. Und ist abzulehnen. Und ist abzulehnen. Gesetzlichkeit raubt dem Glauben seine Freiheit, seinen Reichtum und seine Richtung. Aber das Gesetz ist auch ein Zaun nach außen hin, ein Zügel nach oben hin, ein Riegel nach unten hin und ein Spiegel nach innen hin. Das Gesetz zeigt uns die Richtung, wie Gott denkt, was richtig und was falsch ist. Aber nur die Gnade schenkt uns die Freiheit, richtig leben zu können. Und diese Kernaussagen sind wichtig, um die Botschaft des Galaterbriefes verstehen zu können. Ich gebe nochmal einige Hintergrundinformationen zu dem Brief. Ihr seht hier nochmal die ersten 5 Verse an der Folie angeschlagen, nicht? Der Galaterbrief ist von Paulus geschrieben worden. Die Empfänger des Galaterbriefes sind galatische Gemeinden, die er auf seiner ersten Missionsreise in der Provinz Galatien, das ist das heutige Kleinasien, die heutige Türkei, nicht? Dort hat er eine ganze Reihe Gemeinden gegründet und dort sind auch weitere Gemeinden gegründet worden. Und an diese ganzen Gemeinden ist dieser Brief sozusagen als ein Rundschreiben. Ungefähr 50 nach Christus geschrieben. Es war sicherlich der erste Brief, den Paulus geschrieben hat. Und der Anlass und der Zweck des Briefes waren, weil eben Judenchristen, wenn auch als Judaisten bezeichnet, die junge Gemeinde verwirrten und lehrten, dass sie Gesetze halten müssen, schreibt Paulus diesen Brief, widerspricht ganz entschieden, erklärt die Begriffe Gesetz und Gnade, Freiheit und zeigt auf, wie sie mit Leben gefüllt werden können. In all seinen Briefen verwendet Paulus, wie üblich, das ist jetzt der erste Vers hier, nicht? Der Brief ist von Paulus, einem Apostel. Ich wurde nicht durch Menschen zum Apostel berufen, sondern von Jesus Christus. In all seinen Briefen verwendet er diesen typischen antiken Briefkopf. Absender, Adressat, Gruß. Paulus stellt sich als Apostel vor und von Anfang an sagt er, ich habe apostolische Autorität nicht aus mir heraus, sondern aufgrund des Amtes, das Jesus Christus mir gegeben hat. Ich glaube übrigens, dass es auch heute noch sehr wohl von Gott besonders berufene Menschen gibt, denen er ein Amt anvertraut, und die sollen dieses Amt ausüben, damit Gläubige weiterkommen können. Paulus war so einer, ein Apostel. Und er hat von Jesus viele Botschaften bekommen, die er der Gemeinde autoritativ mitgegeben hat, und er hat das ja dann auch in etlichen Briefen aufgeschrieben, die wir heute in der Bibel vorfinden. Und dieses Amt zeigt seine Legitimität und seine Autorität, diesen Brief auch schreiben zu dürfen. Und Paulus setzt damit ganz klar sich von selbsternannten Autoritäten und Irrlehrern und Judaisten ab. Übrigens, ein Apostel wie Paulus musste 3 Qualifikationen haben. Er musste Augenzeuge Jesu Christi gewesen sein. Er lebte zur Zeit Jesu. Ich gehe davon aus, dass er ihn persönlich auch gesehen hat, auch wenn er damals noch nicht davon wissen wollte. Er musste Zeuge der Auferstehung sein und er musste eine persönliche Begegnung und Berufung zum Dienst gehabt haben. Und das hatte Paulus alles. Er, der Auferstandene selbst, ist ihm erschienen, hat ihn zum Dienst berufen. Und dann sehen wir hier 2 Begriffe, Gnade und Frieden. Gnade ist die liebende Zuwendung zum Menschen. Sie geschieht von Gott aus in Form von Wohltaten, die der Mensch nicht verdient hat. Ein unverdientes Geschenk. Und wer dieses Geschenk Gottes annimmt, der bekommt als zweites dann Frieden mit Gott. Durch das Erlösungswerk Jesu Christi ist die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Und durch diesen Frieden kann Gott mich und mein Leben, unser aller Leben durch den Heiligen Geist nun freisetzen in die Freiheit des Christus. Liebe Gemeinde, bewahrt euch das Geschenk der Freiheit. Das ist das große Leitthema in den nächsten Wochen. Bewahrt es euch. Sie wurde uns geschenkt durch Jesus Christus, dargereicht im Erlösungswerk. Wir dürfen das persönlich annehmen und dann in der Freiheit des Christus leben. Frei nach diesem Satz. Gottes Gesetz ist Gnade und führt uns in die Freiheit. Und sie zeigt sich dann im Glauben, der sich in Taten der Liebe äußert. Amen.